Ja, soweit unsere Überlegungen zum Thema. Ich komme zur ersten Referentin. Unsere Tagung eröffnet ein Gast aus Berlin, Ilka R. Hoffmann. Ilka R. Hoffmann, ich glaube, sie sitzt ganz hinten, ist Psychologin und Therapeutin in freier Praxis und sie ist als Ausbilderin am ISI Berlin, am Institut für systemische Impulse und Ausbildung, tätig. Ilka R. Hoffmann stellt uns einen sehr interessanten Ansatz vor, den sie während ihres Forschungsaufenthalts am MRI in Palo Alto, Kalifornien entwickelt hat und den sie mit chronischen Schmerzpatientinnen erproben konnte. Für ihre Arbeit hat sie 2007 den Förderpreis der Systemischen Gesellschaft erhalten. Und ihr Ansatz der explizit analogen Interventionen ist für uns, neben den erwähnten Möglichkeiten, eine weitere, wie man Störungswissen und die Haltung des Nichtwissens in der systemischen Kurzzeittherapie nutzen kann.
Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung und vielen Dank für die Einladung hier ans IST. Ich freue mich sehr, Ihnen über etwas zu erzählen und Sie hoffentlich auch dafür zu interessieren, für etwas, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt und was mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. Ja, der Titel ist Arbeit mit inneren Bildern in der systemischen Kurzzeittherapie bei chronischen Schmerzen. Oh, hier ist noch nicht ganz, wie man hier weiterkommt. Ah, ja, ich habe es gefunden. Ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Ich erzähle Ihnen erst was zu dem Phänomen chronischer Schmerz. Dann zum Thema medizinischer Schmerzbehandlung. Dann kommen wir zu Psychotherapie bei chronischem Schmerz. Ich sage kurz was zur Gate-Control-Theorie und zu inneren Bildern. Wir nähern uns dem Thema langsam. Und dann kommen wir in den Bereich des Arbeitens mit inneren Bildern in der systemischen Kurzzeittherapie. Und da komme ich dann endlich zur systemischen Perspektive und sage was zu den Teufelskreisen chronischer Schmerzen. Ich sage was zur Veränderung zweiter Ordnung und zu der Entwicklung meiner Methode, denn das hilft Ihnen, die Methode besser zu verstehen. Dann zu den Phasen des Modells, zur Vorteile der Methode. Und wenn dann 35 Minuten noch nicht um sein sollen, was ich nicht glaube, sage ich noch was zur Forschung, aber ich denke, das lassen wir weg. Chronischer Schmerz. In Deutschland gibt es rund 8 Millionen Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden. Davon sind ein Dreiviertel Frauen und 200.000 Kinder. Das ist eine ganze Menge. Die Suche nach den organischen Ursachen ist meistens erfolglos. Das hat zur Folge, dass die medizinischen Eingriffe oft ebenso erfolglos sind, wenn das medizinisch behandelt wird. Das wiederum hat zur Folge, dass es in vielen Fällen die Eingriffe den Schmerz sogar verschlimmern. Und wenn keine organische Ursache gefunden wird, dann wird das oft als nur psychisch abgetan. Das heißt, die Menschen, die von diesen Schmerzen betroffen sind, die ganz reale Schmerzen haben, stehen auf einmal als Hypochonder da und haben ein zusätzliches Problem. Ja, die Diagnose laut ICD ist anhaltende somatoforme Schmerzstörung. An den meisten Tagen besteht ein schwerer, quälender, mindestens 6 Monate andauernder Schmerz. Das Charakteristikum der somatoformen Störungen ist eine wiederholte Darbietung körperlicher Symptome mit Forderungen nach medizinischer Untersuchung. Und dies, obwohl wiederholt negative Ergebnisse vorhanden sind und das, obwohl die Ärzte versichern, dass die Symptome nicht bzw. nicht ausreichend körperlich begründbar sind. Das heißt, diese Menschen suchen immer weiter nach einer Ursache für ihre Schmerzen, weil das die Idee ist, dass sie so ihre Schmerzen natürlich loswerden können. Das ist relativ verständlich. Ja, das heißt, Menschen mit chronischen Schmerzen befinden sich in einem Dilemma. Einerseits ist da der erlebte, reale Schmerz und auf der anderen Seite ist da die Hilflosigkeit von den Ärzten. Und um dieses Dilemma besser verstehen zu können, ist es ganz wichtig, akuten und chronischen Schmerz zu unterscheiden. Das heißt, akuter Schmerz hat eine konkrete Ursache. Das heißt, es lassen sich exogene Stimuli oder im Kontext endogener Prozesse auftreten, bei Entzündungen, also es lassen sich eine Ursache finden. Wohingegen chronischer Schmerz hat keine konkrete Ursache. dass wenn es da ein konkretes Ereignis gab, zu Beginn zum Beispiel eine Operation oder ein Autounfall, dann ist dieses Ereignis meistens nicht ausreichend, um das Fortbestehen des Schmerzes wirklich zu erklären aus medizinischer Sicht. Ja, bei akutem Schmerz verschwindet mit dem exogenen Stimulus der Schmerz oder auch eben mit der Heilung der Krankheit. Bei chronischem Schmerz besteht es über die normale Zeit der Heilung hinaus, der Schmerz. Akuter Schmerz hat eine begrenzte Dauer, das sind Sekunden, höchstens Tage oder Wochen. Und chronischer Schmerz, der gilt ab 6 Monaten, 4 bis 6 Monaten als chronisch. Auch da ein Unterschied. Wichtiger Unterschied ist auch, dass akuter Schmerz eine Alarmfunktion hat. Das heißt, er schützt den Körper vor Gewebeschädigung. Wenn also Sie Schmerzen haben, akute Schmerzen, dann heißt das, hier muss was passieren. Bei chronischem Schmerz ist das nicht der Fall. Das hat keine Alarmfunktion, zumindest keine im medizinischen Sinne. Ja, akuter Schmerz ist medizinisch behandelbar. Da ist eine Ursache diagnostizierbar und der Schmerz ist lokalisierbar. Chronischer Schmerz ist medizinisch eben oft nicht beeinflussbar und das liegt, wie Sie sich schon denken können, daran, dass eine Ursache meistens nicht diagnostizierbar ist und dass der Schmerz auch oft nicht lokalisierbar ist. Ja, deswegen wird auch akuter Schmerz oft als temporär kontrollierbar und vorhersehbar im Verlauf erlebt und ist damit weniger beängstigend. Chronischer Schmerz wird hingegen als kontinuierlich oder episodisch, je nachdem, also kontinuierlich für Rückenschmerzen, episodisch bei zum Beispiel Migräneanfällen, wird mal so erlebt, aber als unkontrollierbar und als unvorhersehbar. Das heißt natürlich, dass dieser Schmerz sehr beängstigend ist. Wenn Sie einen Schmerz haben, wo es keine Ursache für gibt, den Sie auch nicht beeinflussen können, ist das etwas, was für Sie sehr stressreich und beängstigend ist. Ja, jetzt wird das Dilemma klar, nachdem wir unterschieden haben zwischen akutem und chronischem Schmerz. Ist es nämlich so, dass in der medizinischen Behandlung bei akutem Schmerz eine lineare Verbindung zwischen Schmerz und der Ursache besteht. Das heißt, eine kausale und eine symptomatische Schmerztherapie ist hilfreich und erfolgreich, wie das oft in der Gynäkologie oder in der inneren Medizin der Fall ist. Bei chronischen Schmerzen ist das anders. Da gibt es keine lineare Verbindung zwischen Schmerz und Ursache. Und trotzdem wird chronischer Schmerz aber oft wie akuter Schmerz behandelt. Das heißt, man sucht nach Ursachen für diesen Schmerz und diese vermeintlichen Ursachen werden auch behandelt. Das heißt, zum Beispiel Nerven werden durchtrennt oder blockiert. Ja, das wiederum kann dazu führen, dass andere Nerven zerstört werden. Und das wiederum kann dazu führen, dass neuer Schmerz entsteht. Und das Tragische daran ist, wenn dieser neue Schmerz entsteht, dass die Auswirkungen irreversibel sind. Ich hatte eine Klientin, die litt an Migräne und da wurde die gesamte Gebärmutter entfernt, weil man dachte, davon wird die Migräne besser, aber sie wurde schlimmer. Und zusätzlich hatte sie noch Depressionen. Und das ist leider keine Seltenheit, auch heute nicht. Ja, und das liegt wirklich an dieser fehlenden Unterscheidung zwischen akutem und chronischem Schmerz. Und deswegen ist die auch so zentral. Ja, Psychotherapie bei chronischen Schmerzen. Das heißt, Psychotherapie ist sinnvoll, da die psychische Erfahrung von Schmerz unabhängig von einem physikalischen Stimulus ist. Deswegen macht es Sinn, sich auch die psychische Ebene anzugucken. Das soll Sie aber nicht dazu verführen, dass Sie denken, okay, der Schmerz ist nur psychisch begründbar. Dann machen wir die gleiche Einseitigkeit wieder, ist nur körperlich und rutschen auf die Seite, er ist nur psychisch. Es ist immer eine Wechselwirkung von mehreren Faktoren. Dennoch macht es Sinn, sich die psychische Ebene anzuschauen. Und das wird verdeutlicht durch die Gate-Control-Theorie von Melzack und Wall. Die gibt es schon eine Weile, die stammt aus den 80er Jahren, aber sie ist nach wie vor gültig und ist auch immer noch ein sinnvolles Modell, manchmal um Schmerzpatienten die Mechanismen zu erklären. Die Gate-Control-Theorie geht davon aus, dass es im Rückenmark einen Tormechanismus gibt und dieser Tormechanismus reguliert das Hereinlassen peripherer Schmerzimpulse auf die Nervenbahnen des Rückenmarks. Das heißt, wenn das Tor sozusagen offen ist, dann werden die Impulse weitergeleitet. Und wenn das Tor zu ist, dann werden diese Schmerzimpulse nicht weitergeleitet. Und dieser Tormechanismus wird unter anderem auch psychisch reguliert. Das heißt, Angst und depressive Verstimmung öffnen das Tor und das führt zu einem intensivierten Schmerzerlebnis. Das heißt, langanhaltende Schmerzreize erhöhen die Übertragungsstärke der Synapsen. Das wiederum, die Nervenzellen reagieren wiederum überempfindlich auf diese Reize. Sie feuern spontan weiter, auch wenn die Schmerzquelle nicht mehr existiert. Und so entsteht etwas, was man Schmerzgedächtnis nennt. Das heißt, die Schmerzwahrnehmung wird zunehmend von dem exogenen Stimulus abgekoppelt und existiert unabhängig davon weiter. Schmerzerinnerung, also allein die Erinnerung an den Schmerz, könnte man sagen, hält somit den Schmerz aufrecht. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn da ist auch eine Möglichkeit anzusetzen. In dem Zusammenhang interessieren mich auch innere Bilder. Man könnte zum Beispiel sagen, dass das Schmerzgedächtnis auch so etwas ist wie ein inneres Bild von Schmerz. Ja? Das heißt, innere Bilder sind laut Hüther, das ist der momentan sehr bekannte Neurobiologe, innere Bilder sind Muster, die in Form von hochkomplexen Nervenverschaltungen im Gehirn verankert sind. Das heißt, diese inneren Bilder sind auch sozusagen neurobiologisch, gibt es eine neurobiologische Ebene für. Diese inneren Bilder, diese Nervenzellverschaltungen, die können im Gehirn stabilisiert und ausgebaut werden, eben wie ich es gerade beschrieben habe, durch dieses Schmerzgedächtnis. Aber, und das ist die gute Nachricht, sie können auch durch unzureichende Nutzung gelockert und aufgelöst werden. Je nachdem, wie man denkt, fühlt oder auch handelt. Auch das hat einen Einfluss auf diese inneren Bilder. So, Sie sehen, wir nähern uns langsam dem Thema mit den inneren Bildern. Okay, das heißt, aus der systemischen Perspektive kann man sagen, wichtige Charakteristika von chronischen Problemen allgemein, nicht nur von chronischem Schmerz, sind komplexe intrapersonelle und oder interaktionelle Muster, ja, die über die Zeit entstanden sind und auch sich über die Zeit stabilisiert haben. Das heißt, die Dauer ist zentral für chronische Probleme und die Komplexität. Chronische Probleme sind einfach komplexer als akute Probleme. Das heißt, eine angemessene Behandlung chronischer Schmerzen müsste dieser Komplexität gerecht werden. Man ist eine Zeit lang von dieser monokausalen Perspektive übergegangen zu einer multikausalen Perspektive. Was aber aus systemischer Sicht noch wichtig ist, meiner Meinung nach, ist die Interaktion zwischen den Faktoren. Das heißt, zentral für die Therapie aus systemischer Sicht ist dann die Interaktion der verschiedenen physiologischen, psychologischen und sozialen Faktoren, die das System aufrechterhalten. Also, dass man sich nicht nur die Kausalität anschaut und nicht nur von einer Monokausalität zu einer Multikausalität geht, sondern auch wirklich die Interaktion dieser Faktoren beachtet. Noch nicht gelernt. So. Yes. Es gibt so verschiedene Teufelskreise chronischer Schmerzen und ich habe ihn einfach ein paar Mal hier aufgelistet. Einmal auf der physischen Ebene. Schmerz ist dafür verantwortlich, dass Menschen Bewegung vermeiden. Das wiederum reduziert die Muskelstärke und das führt zu mehr Schmerz. Je mehr Schmerz ich habe, desto mehr vermeide ich die Bewegung. Das heißt, es kommt ein Teufelskreis mit einer positiven Rückkopplung in Gang. Ebenso könnte man sagen, wenn ich Schmerzen habe, gibt es Leute, die sich zusammenreißen, die Tendenz haben, durchzuhalten. Das führt zu einer muskulären Übererregung, Verspannung und auch das erzeugt mehr Schmerz. Und dann gibt es auch noch, dass Nebenwirkungen von Schmerzmitteln sekundären Schmerz erzeugen und dieser sekundäre Schmerz führt natürlich dazu, dass mehr Schmerzmittel eingenommen werden. Also auch das ist ein ziemlich wichtiger Teufelskreis, der ganz häufig auch zu finden ist. Auf psychischer Ebene ist es so, dass die psychische Situation, also die Angst vor Schmerz oder die Depression, den Schmerz verstärkt. Das führt wiederum zu einer Verschlimmerung der psychischen Situation, wie Sie gerade auch gesehen haben mit der Gate-Control-Theorie. Und das führt zu mehr Schmerz. Das heißt, der erfolglose Versuch, den Schmerz zu kontrollieren, führt zu einem Gefühl von Hilflosigkeit, das wiederum zu Resignation, zu Depression. Und Depression, wie wir vorhin gesehen haben, erhöht auch den Schmerz. Das sind alles Teufelskreise, die sich selbst verstärken. Ebenso auf der sozialen Ebene. Familienmitglieder müssen bei Menschen mit Schmerzen mehr Arbeit übernehmen oder auch die ganze Freizeit wird rund um den Schmerz geplant. Das heißt, es entstehen auch Beziehungskonflikte in Beziehungen, in Familien. Und auch das erhöht den Schmerz, die Konflikte in den Beziehungen. Ebenso der Rückzug aus dem sozialen Leben, Arbeit, Freizeit von Freunden, führt dazu, dass die Menschen mehr Zeit haben für negative Gedanken und auch das erhöht den Schmerz. Also es gibt eine Menge an Teufelskreisen, die das Schmerzerleben fördern und aufrechterhalten. Was haben diese Teufelskreise gemeinsam? Was denken Sie? Diese verschiedenen, die ich da gezeigt habe. Soll ich es Ihnen verraten? Ja? Vermeidungsverhalten, ja? Was noch? Gibt es noch andere Ideen? Ja, okay. Ja, wenn man jetzt, ich bin ja Palo Alto-Schülerin. Das heißt, was diese Teufelskreise gemeinsam halten, ist mehr desselben. Die Menschen machen immer mehr desselben, ja? Und wenn das nicht reicht, dann machen sie noch mehr desselben. Das heißt, es kommt keiner von sich aus auf die Idee, was anders zu machen, sondern wenn das nicht reicht, machen sie mehr und dann versuchen sie es noch mehr. Ich spanne mich noch mehr an, ja? Und um den Schmerz zu vermeiden. Ich beiß noch mehr die Zähne zusammen, ja? Und das sind wirklich positive Rückkopplungsschleifen. Das nennt man mit Watzlawick Veränderung erster Ordnung. Ich führe hier diese altmodisch gewordenen Begriffe wieder mal ein, weil ich die ganz wichtig finde. Ja, wie werden jetzt diese Teufelskreise von mehr desselben unterbrochen? Was macht man? Was anderes, genau. Ups, war falsche Richtung. So. Veränderung zweiter Ordnung. Veränderung erster Ordnung ist eine Veränderung innerhalb des Systems. Veränderung zweiter Ordnung ist eine Veränderung des Systems selber. Das heißt, man versucht eine Veränderung zweiter Ordnung. Im Alltag tritt diese Veränderung zweiter Ordnung oft durch Schock auf oder durch Krise. Das heißt, wenn Sie schon mal beobachtet haben, Menschen in Ihrer Nähe oder Sie selbst, wenn Sie eine Krise hatten, ist es oft so, dass der Alltag, dass die alten Muster unterbrochen werden. Auf einmal gilt das, was früher war, die Gewohnheiten nicht mehr. Es entsteht ein Vakuum, bevor was Neues entsteht. Ja, auch das ist eine Veränderung zweiter Ordnung, die im Alltag von alleine spontan auftritt. Ebenso tritt das auf bei Aha-Erlebnissen, Inspiration oder plötzliche Erkenntnis. Auch das kann man als Veränderung zweiter Ordnung bezeichnen. In anderen Bereichen, zum Beispiel im Zen-Buddhismus, gibt es die Koans, die auch dafür sorgen, dass die Menschen eine Veränderung zweiter Ordnung erleben dürfen. Das heißt, man erzählt eine Geschichte, die mit dem logischen Verstand nicht zu verstehen ist, also die auch da ein Muster unterbricht. Ebenso in der Homöopathie, nicht so wie in der Allopathie, dass man gegen die Symptome ankämpft, sondern mit den Symptomen mitgeht. Auch das sind Beispiele für Veränderung zweiter Ordnung in anderen Bereichen. Oder die Synergetik, die beschreibt, wie ein Ordnungszustand über einen Zustand von Chaos in einen neuen Ordnungszustand übergeht. Ja? Also auch da gibt es Beispiele für Veränderungen zweiter Ordnung. Und die gibt es natürlich auch in der Therapie. Das ist eben Veränderung auf der Metaebene und das ist eine Musterunterbrechung. Das wurde sehr von der Palo Alto Schule ganz gezielt so gemacht und die haben das von Erikson gelernt und Viktor Frankl geht in die ähnliche Richtung, denn der Vorläufer der paradoxen Intervention, was eine Hauptintervention für Veränderung zweiter Ordnung ist, ist die paradoxe Intention von Viktor Frankl. Ja? Okay. Veränderung zweiter Ordnung in der systemischen Therapie. Das Palo Alto-Modell ist das Modell, was ich gelernt habe und auf dem meine Arbeit auch aufbaut, geht davon aus, dass Probleme von erfolglosen, versuchten Lösungen aufrechterhalten werden. Also genau diese Teufelskreise, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe, sind laut dem Palo-Alto-Modell dafür zuständig, dass chronische Probleme, nicht nur Schmerz, aufrechterhalten werden und auch verkompliziert werden. Und dieser Teufelskreis muss durch Interventionen von Experten unterbrochen werden, so die Palo-Alto-Schule. Beispiel Magersucht, wenn die Eltern versucht haben, das Kind auf verschiedene Arten oder die Tochter auf verschiedene Arten zum Essen zu bringen, sind all diese Lösungsversuche dasselbe, nämlich du musst essen, ja? Das ist immer dieselbe Richtung. Du musst essen auf jegliche Art und Weise. Und diese versuchte Lösung wird in der Palo Alto Schule durch eine Intervention von Experten unterbrochen. Ich nenne diese Art der Intervention implizite Ressourcenaktivierung, weil sie für die Klienten nicht transparent ist. Das heißt, die denken sich eine Intervention aus, zum Beispiel eine paradoxe Intervention in dem Fall von der magersüchtigen Tochter. Und die Eltern oder auch die Tochter wissen nicht, worauf diese Intervention abzielt. Das heißt, es ist eine indirekte Intervention, die für die Klienten nicht transparent ist. Deswegen nenne ich das implizite Ressourcenaktivierung, weil dennoch auch die Ressourcen der Klienten aktiviert werden, wenn auch indirekt. Das Problem bei der impliziten Ressourcenaktivierung ist, dass therapeutische Interventionen manchmal nicht akzeptiert werden und das führt zum Therapieabbruch. Wenn man die Eltern dazu bringt, von dieser versuchten Lösung die Tochter zum Essen zu bewegen, abzubringen und in die andere Richtung zu gehen, ja, du sollst nicht essen, ist das schwierig, denn die Eltern haben natürlich Angst um das Leben ihrer Tochter. Und genau da ist das Problem von dem Palo Alto-Ansatz, dass entgegengesetzte Richtung oft als lebensbedrohlich erlebt wird oder als sehr bedrohlich von den Klienten. Und die Klienten zu bewegen, in die andere Richtung zu gehen, kann sehr, sehr schwierig sein. Aber wenn es funktioniert, funktioniert dieser Ansatz auch wirklich sehr, sehr gut. Das Ziel meiner Arbeit war es, das Nützliche des Palo Alto-Modells zu bewahren. Das heißt, die Identifizierung und Unterbrechung des Teufelskreises der versuchten Lösung, denn das halte ich für sehr, sehr relevant bei chronischen Problemen allgemein, nicht nur bei chronischem Schmerz. Das andere Ziel war, die Hürden des Palo Alto-Modells zu verändern. Das heißt, die nicht akzeptierten therapeutischen Interventionen, da vielleicht etwas zu verändern, dass die Interventionen besser akzeptiert werden von den Klienten und auch den Kontext des therapeutischen Expertentums. Denn im Palo Alto-Modell ist es so, dass Experten sich eine Intervention ausdenken und dieses Muster unterbrechen. Ja? Und da habe ich gedacht, dann müsste es doch möglich sein, vielleicht auch die Klienten mehr mit einzubeziehen und die Unterbrechung. Meine Idee war folgende: Wenn das Problem ist, dass die therapeutischen Interventionen von den Klienten nicht akzeptiert werden, dann könnte man doch die eigenen Ressourcen der Klienten explizit aktivieren, also die eigenen Ressourcen der Klienten nutzen, um die versuchte Lösung zu unterbrechen. Da hat Richard Fish gesagt, naja, wenn sie das könnten, dann hätten sie das schon getan. Ja? Dann wären die nicht bei uns, wenn das gehen würde, wenn die das selber könnten. Dann habe ich mir gedacht, okay, das Problem ist ja, dass die versuchte Lösung der Klienten auf Common Sense basiert. Das heißt, sie basiert auf dem gesunden Menschenverstand. Die Klienten haben auf der rationalen Ebene überlegt, wie kann ich das Problem lösen? Wie wäre es denn, wenn ich die Klienten dazu bringe, auf eine andere Ebene zu gehen, also auf die analoge Ebene zu wechseln, wo vielleicht andere Ressourcen zugänglich sind und nicht nur die Ratio der Klienten. Ob sie dann vielleicht fähig sind, eigene Lösungen zu finden und diese Teufelskreise selber zu unterbrechen. Das war meine Idee. Ja, das habe ich umgesetzt in ein Modell. Dieses Modell nennt sich EAI, also explizit analoge Intervention in der Kurzzeittherapie. Ich stelle Ihnen kurz die verschiedenen Phasen des Modells vor. Diese Phasen sind nicht zeitlich gebunden. Eine Phase kann mehrere Sitzungen in Anspruch nehmen, sie kann aber auch kürzer sein, das hängt je nachdem von der Phase ab. Und es hängt natürlich auch von den Klienten und dem Verlauf ab. Ich gebe Ihnen einen Überblick und gehe dann auf die spezielle Phase danach nochmal ein. Ach so, soweit bin ich noch gar nicht. Also, Musterunterbrechung ist hier durch explizite Ressourcenaktivierung. Ich wollte hier den Namen erklären. Und zwar auf der analogen Ebene durch innere Bilder. Und somit ist der Name entstanden. Explizit analoge Intervention in der systemischen Therapie. Im Gegensatz eben zu impliziten, könnte man sagen, digitalen Intervention, ja? Also mehr auf der, ja, auf der Bildebene in dem Zusammenhang. Und explizit für den Klienten nachvollziehbar. Jetzt der Überblick. Die erste Phase ist genauso wie im Palo Alto-Modell die Frage, was ist das Problem? Wenn Sie Schmerzklienten, Schmerzpatienten vor sich haben, werden die sagen, mein Schmerz, das tut weh. Ich leide unter diesem Schmerzen, das ist mein Problem. Da gibt's nichts drüber zu diskutieren. Ja? Das heißt, ich lasse Sie erzählen von Ihren Schmerzen, frage auch genauer nach. Aber dann stelle ich irgendwann die Frage, manchmal auch erst in der zweiten Sitzung, nach dem Problemfokus. Das heißt, wobei ist Ihnen Ihr Schmerz am allermeisten im Weg? Und durch diese Frage wird dieses Monster chronischer Schmerz, also wenn Leute chronischen Schmerzen haben, ist das wirklich so ein großes Monster. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen und dieses Monster erschlägt ihr ganzes Leben. Und durch diese Frage versuche ich das Monster zu verkleinern und eine Tür in das System zu kriegen. Das heißt, wobei ist Ihnen denn dieser Schmerz am allermeisten im Weg? Und da kriege ich bei jedem Klienten eine andere Antwort. Der eine sagt bei meinen sozialen Beziehungen, der andere sagt bei der Arbeit. Der nächste sagt vielleicht, was auch immer, ich möchte mit meinem Mann reisen und kann das nicht. Gut, und dann frage ich, wenn wir uns darauf konzentrieren, auf diesen Problemfokus, und wir da etwas verändern, hat sich dann die Therapie für Sie gelohnt? Und damit fangen wir an. Das heißt, das ganze Problem wird schon mal ein bisschen runtergebrochen und reduziert. Und das erleben die Leute als sehr hilfreich. Danach gucke ich genauso wie im Palo Alto Modell nach der versuchten Lösung, aber ich gucke nach der versuchten Lösung für das, was wir im Problemfokus festgelegt haben. Nicht für den Schmerz, sondern für diesen Bereich, für diesen neuen Bereich. Wenn die versuchte Lösung klar ist, dann kommt eine Phase der Vorbereitung. Ich sage, okay, einerseits, Sie haben Ihr Problem, hier ist Ihre versuchte Lösung. Hat das funktioniert? Dann sagen Sie nein. Dann sage ich, möchten Sie weiterhin darauf vertrauen, das so zu machen, wie Sie es bisher gemacht haben? Dann sagen die wahrscheinlich auch nein. Und dann sage ich, haben Sie Lust, etwas Neues zu probieren? Und dann sagen sie, hoffentlich ja. Und das frage ich deswegen, weil jetzt was Ungewöhnliches kommt. Es kommt eine Arbeit mit inneren Bildern, mit Entspannung. Und für Menschen, die das nicht kennen und nicht gewohnt sind, ist es was Neues und einfach, um das einzuleiten, um mir da auch wirklich eine Zustimmung abzuholen. Das ist die Vorbereitungsphase. Dann kommt eine Phase der Körperfokus-Meditation. Ich gehe mit den Menschen durch ihren Körper durch, lasse den Körper wahrnehmen, Füße fange ich an, von innen, von außen und gehe durch den gesamten Körper durch. Und das hat einfach die Idee, dass man so, es ist eine Aufmerksamkeitsfokussierung und dass die Menschen so leichter mit inneren Bildern arbeiten können. Es ist auch ein Trance-Zustand und eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Dann kommt die zentrale Phase in diesem Ansatz und das ist die Musterunterbrechung durch analoge Präsentation. Das ist die Arbeit mit den inneren Bildern. Diese Phase erkläre ich Ihnen gleich nochmal separat. Jetzt kommt erst der Überblick. Das heißt, in dieser Phase wird die versuchte Lösung auf der bildlichen Ebene in der Vorstellung der Klienten selber unterbrochen. Wie genau, erkläre ich Ihnen gleich. Wenn das abgeschlossen ist, kommt dann in der nächsten Sitzung so ein Problem Reassessment. Das heißt, wir gucken, wo steht das Problem jetzt? Wo machen wir weiter? Hat sich das Problem gelöst? Hat sich ein Teil des Problems gelöst? Hat sich vielleicht gar nichts gelöst? Aber wo stehen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Eine Klientin hatte zum Beispiel das Problem chronischen Schmerz durch einen Autounfall, Rückenschmerzen. Ihr Problemfokus war, der Schmerz war ja am meisten dabei im Weg, dass sie mit ihrem Mann, der Pilot war, nicht reisen konnte. Das heißt, sie wollte gerne wieder reisen können. Das war der Problemfokus, darauf haben wir uns geeinigt. Ihr Ziel war es, Laufen zu üben, um endlich wieder reisen zu können, denn laufen, eine Stunde laufen zu können, war für sie die Voraussetzung, mit ihm zu reisen. Das heißt, ihre versuchte Lösung, um dieses Laufen können zu erreichen, war aber, dass sie erst alle ihre Haushaltspflichten erledigt hat, dann alle Pflichten für andere Menschen erledigt hat, dann so viel Schmerzen hatte, dass sie nicht mehr aufstehen konnte und so nie dazu gekommen ist, laufen zu üben. Das heißt, ihre versuchte Lösung war, sich selber hinten anzustellen, so paradox das auch klingt, ja? So, und diese versuchte Lösung war klar. Das heißt, ich bespreche die versuchte Lösung mit ihr, hol mir ihre Zustimmung dazu, dass es auch das, was ich da für sie zusammenfasse, tatsächlich so ist. Und dann fange ich an mit der Vorbereitungsphase. Okay, wollen Sie was anderes probieren? Hier, Sie möchten gern mit Ihrem Mann reisen. Dazu müssen Sie laufen. Was Sie bisher aber machen, ist sich selbst hinten anstellen. Hat das funktioniert? Nein. Wollen Sie weiterhin darauf vertrauen? Nein. Wollen Sie was anderes probieren? Okay, Augen schließen, die Entspannung machen. Und dann fange ich an mit der Phase der analogen Präsentation. Der erste Punkt ist eine analoge Präsentation der versuchten Lösung. Ich sage zu ihr, ich rede mit ihr, während sie die Augen geschlossen hat, lassen Sie doch jetzt zu dieser versuchten Lösung, also zu dem, das, was Sie immer machen, sich selber hinten anstellen, um, ja, bevor Sie mit dem Laufen anfangen, sich, also Ihre versuchte Lösung, sich selber hinten anzustellen, Ihre Bedürfnisse hinten anzustellen, schauen Sie mal, ob sich dafür ein Bild zeigt. Ja? Dann warte ich ab und geben Sie mir ein Handzeichen, wenn Sie ein Bild haben. Sie gibt mir ein Handzeichen, das Bild ist da. Ihr Bild ist, ich bin ein Marinesoldat, also auf Englisch Marine, das ist was anderes als Marine. Ich bin ein Soldat beim Basic Training und die Aufgabe ist es, mit dem Seil über die Mauer zu klettern. Das war Ihr Bild für Ihre versuchte Lösung. Dann frage ich Sie, ist das Bild angenehm oder unangenehm? Ich stelle bewusst so eine ganz einfache Frage, denn jetzt sind wir in einem Art Trance-Zustand und es geht es darum, den Klienten nicht aufzuwecken aus diesem Zustand durch irgendeine Frage, wo derjenige sehr ins Denken kommt. Das heißt, ganz bewusst, simpel gehalten, ist das Bild angenehm, unangenehm? Wenn das Bild angenehm ist, gehe ich davon aus, es ist schon Teil der neuen Lösung. Aber meistens ist es unangenehm, wenn es tatsächlich ein Bild für die versuchte Lösung ist. Das heißt, auch in diesem Fall, das Bild mit dem Soldaten der über die Mauer gehen soll, aber immer mit dem Seil dagegen knallt. Also die Aufgabe ist, über die Mauer zu gehen. Und sie hängt an dem Seil, aber knallt immer gegen die Mauer. Das war ihr Bild für die versuchte Lösung. Dieses Bild war für sie unangenehm. Jetzt frage ich sie, was muss ich in dem Bild ändern, damit dieses Bild für sie etwas angenehmer ist? Es kann sein, dass es eine Veränderung innerhalb des Bildes ist. Es kann aber auch sein, dass es ein neues Bild ist. Das stelle ich zur Auswahl. In dem Fall war es eine Veränderung innerhalb des Bildes. Sie hat gesagt, der Soldat müsste außen um die Mauer herumlaufen. Das war ihre neue Lösung. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich frage auch hier erstmal nach einer Bewertung. Ist das angenehm oder unangenehm? In dem Fall hat sie gesagt, es gibt ein Problem. Und das sind drei Fälle, die sich an dieser Stelle im Prozess zeigen können, wenn ein neues Bild da ist. Es kann sein, dass jemand sagt, es gibt ein Problem mit der neuen Lösung. Es kann sein, dass die neue Lösung angenehm ist. Dann gucke ich, was für einen Übergang schaffe ich zwischen dem alten und dem neuen. Es kann auch sein, dass jemand einfach sagt, die neue Lösung ist unangenehm, passt nicht. In dem Fall war es, dass sie gesagt hat, es gibt ein Problem. Eine Stimme sagt, wer das nicht ausbüchsen, wenn ich außen rumlaufe. Dann frage ich sie, gibt es irgendeinen Berater, der Ihnen diese Frage beantworten könnte? Dann sagt sie, ja, mein Mann zum Beispiel. Okay, was würde der sagen? Der sagt, na, du musst nicht können, was alle können. Ist das für Sie okay? Ja, es war für Sie okay. Und dann kann ich immer noch gucken, ob ich einen Übergang brauche. Meistens braucht man keinen Übergang, wenn es eine Veränderung innerhalb desselben Bildes ist. Wenn es zwei verschiedene Bilder sind, ist es sinnvoll, einen Übergang zu haben. Zum Beispiel eine Klientin hatte als Bild für ihre versuchte Lösung eine Schraubzwinge, die sich auf ihre Hüften klemmt. Das war unangenehm. Und das neue Bild war, sie lag auf einer Wolke. Dann frage ich, was muss denn passieren, dass sie aus der Schraubzwinge auf die Wolke kommen? Das heißt, hier ist es wichtig, eine Verbindung zu schaffen. Und da hat sie gesagt, die Schraubzwinge müsste sich öffnen, die Hände müssten mich rausheben und auf die Wolke legen. Okay, wie kriegen Sie die Hände dazu, dass die Schraubzwinge öffnen, sie rausheben und auf die Wolke legen? Naja, und dann entspinnt sich ein gesamter Prozess, bis sie für die Klientin wirklich klar ist, wie der Übergang von dem einen in den anderen Zustand auch wirklich passieren kann. Wenn das klar ist, frage ich auch hier wieder nach einer Bewertung, ist der Übergang von der alten zu der neuen Lösung, ist der angenehm oder unangenehm? Und wenn das ein Ja ist, dann schließen wir den Prozess ab. Das ist die Phase der analogen Präsentation. Bin ich schon über die Zeit hinaus? Habe ich geguckt? Vor allem ich. Ja, die Vorteile von explizit analoger Ressourcenaktivierung sind, dass Klientenressourcen genutzt werden, um die versuchte Lösung zu unterbrechen und eben nicht nur das Wissen der Therapeuten, sondern es werden wirklich die Klientenressourcen genutzt. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor in der Therapieforschung. 40% des Therapieerfolges basieren auf extratherapeutischen Faktoren und ein Teil davon sind eben auch die Klientenfaktoren. Klienten erleben diesen Prozess als sehr positiv, selber zur Lösung gekommen. Die sagen teilweise am Schluss, Mensch, ich habe gar nicht gewusst, dass ich sowas kann. Und der beste Teil von der Therapie war diese Arbeit mit den inneren Bildern. Also es ist wirklich das, auch wenn die Klienten vorher sagen, ist ja komisch und nee, kann ich nicht, der sie doch am meisten dann beschäftigt und auch bewegt. Ja, die Größe der Veränderung und das Timing sind selbstbestimmt. Im Expertenansatz bestimme ich, wann die Veränderung stattfindet und wie groß die Veränderung ist. Hier in diesem Ansatz können die Klienten das selber regulieren, besser selber regulieren. Sie regulieren das sowieso immer, aber hier ist es nochmal leichter. Hier höre ich jetzt auf und lasse das mit der Forschung weg. Und ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Es besteht noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben noch Zeit, also bitte.
Mir ist abgegangen, so eine Möglichkeit für chronischen Schmerz, wo aber die Ursache bekannt ist und die Ursache nicht zu entfernen ist. Also zum Beispiel eine rheumatische Erkrankung.
Ja, da würde ich auch einfach gucken, mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob die Ursache da ist und nicht zu entfernen oder nicht erkannt. sondern ich würde mir wirklich gucken, genauso auch wie ich es gesagt habe, ich würde gucken, wobei ist diesem Menschen der Schmerz am meisten im Wege und würde dann da anfangen zu gucken, was hält das aufrecht? Was sind da wirklich die Teufelskreise, in die dieser Mensch gefangen ist und wie kann ich die unterbrechen? Weil dadurch kann ich schon einfach eine Musterunterbrechung erzielen und das kann oft das gesamte System lockern. Es ist relativ egal, ob bekannt oder unbekannt, weil sich einfach, wie Sie gesehen haben, an diesen Teufelskreisen so viel dazukommt. Wenn jemand mal Schmerz hat, dass sich so viele andere Sachen damit einschleusen, wenn man die unterbricht, ist schon ganz viel gewonnen.
Diesen Ansatz von Ihnen auch in anderen Bereichen zu verwenden?
Ja, also ich mache das in allen möglichen Bereichen. Ich mache das sogar mit Paaren teilweise. Gucke ich, was ist da das Muster, in das die Paare gefangen sind. Und da ich dann aber diese Visualisierung nicht mit ihnen machen kann, gebe ich jedem einen Stift in die Hand und lasse, nachdem wir den Kreislauf, in dem das Paar gefangen ist, sagen wir jetzt mal Nähe, Distanz, der eine geht immer näher, der andere distanziert sich mal weiter. Das ist jetzt ein plattes Beispiel, aber einfach. So, das bespreche ich mit denen. Wenn die sagen, ja, das stimmt, dann sage ich, okay, gehen Sie mal zusammen ans Flipchart und malen Sie mal jeder Ihren Teil dieses Kreislaufes auf, zusammen diesen Kreislauf. Dann lasse ich Sie das malen und frage, okay, was müsste sich jetzt in diesem Bild ändern, damit das Bild für Sie angenehmer ist? Und dann malen die einen veränderten Kreislauf. Oder auch mit allen möglichen, mit Panikstörungen oder Prüfungsängsten, alles, also gibt's viele Möglichkeiten.
Gibt es Besonderheiten bei der Arbeit mit Kindern, auf die man achten soll?
Eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Kindern, nur wenig mit Kindern das ausprobiert. Aber meine Erfahrung ist, dass die Kinder eigentlich viel leichter noch damit arbeiten können als die Erwachsenen. Aber sind mir noch nicht aufgefallen, aber das ist jetzt keine Garantie.
Also ich merke, mir fehlt noch ein Übergang. Und zwar so diese Rückführung vom inneren Bild wieder auf das, was der Klient dann sagt, was muss ich jetzt tun oder was kann ich jetzt tun?
Ja.
So, also gerade diese Übersetzung.
Ja. Ja, die Frage kommt immer. Und das ist auch ganz wichtig. Das heißt, was ja eigentlich passiert, ist, ich gucke mir mit den Klienten das Problem an, die versuchte Lösung. Und eine Hausaufgabe, die ich oft gebe, ist, ich sage Ihnen, behalten Sie diese versuchte Lösung 100% bei, bevor wir weitermachen. Das heißt, hier kann sich schon was verändern. Dann mache ich das, wenn sich dann schon genügend verändert hat, müssen wir die Arbeit mit den Bildern vielleicht gar nicht machen. Aber wenn wir sie machen und das Bild da ist, kriegen Sie eine Aufgabe, das neue positive Bild mit nach Hause zu nehmen und eine Minute pro Tag damit zu verbringen, damit der Fokus auf dem Bild erhalten bleibt. Und dann kommen Sie wieder und dann frage ich einfach nur, was hat sich verändert? Ich gehe aber nie auf das Bild ein, ich analysiere das Bild nicht, sondern ich gehe davon aus, das Bild tut seine Wirkung, es verändert sich was in der Perspektive der Klienten und ich arbeite mit dem Ergebnis der Veränderung weiter. Macht das Sinn?
Heißt das, dass Sie dann wiederholte Male diesen Prozess durchgehen, weil mit einmal wird es nicht getan sein?
Gute Frage, ja genau. Ich mache den sehr gezielt, das heißt, es wird sehr lange über das Problem und die versuchte Lösung und dann mache ich den sehr gezielt und wenn sich dann ein neuer Problemfokus ergibt, dann kann es sein, dass ich den nochmal mache. Aber für dasselbe meistens nicht zweimal, weil das wird dann zu, verwässert sich. Also in der Untersuchung war der Durchschnitt 9,5.
Aha.
Ja. Es gab welche mit 15 und es gab welche mit weniger. 15 war das Maximum. Und in der privaten Praxis ist das auch ungefähr so. Ja.
Gibt es noch weitere Fragen?
Wie gehen Sie um mit Menschen, die die Meinung vertreten, sie können nicht bildern, sozusagen, ja? Das höre ich auch immer wieder.
Ja, ja.
Was tun Sie?
Ja, also was ich da mache, ist, ich würde Sie ganz behutsam ranführen. Ich würde zum Beispiel einfach nur mit einer Entspannung und damit malen anfangen, ohne dieses Visualisieren. Und ich würde sagen, schauen Sie doch einfach mal, welche Farbe könnte denn dazu passen und probieren Sie einfach mal aus. Und es geht jetzt darum, einfach nur, dass Sie einfach mal ausprobieren. Oder ich probiere es durch den Körper. Welche Körperhaltung passt denn zu der versuchten Lösung? Ja? Und dann lasse ich die einnehmen und dann frage ich, okay, und zu dieser Körperhaltung, welche Farbe passt denn dazu? Ja? Welcher Klang, welcher Geruch? Und dann arbeite ich auf der Ebene weiter. Deswegen war mir auch das Wort analoge Präsentation wichtig, um das nicht auf visuell festzulegen, sondern weil wirklich alle Modalitäten da drin enthalten sein können.
Herzlichen Dank. Es gibt ein Mikro.
Die Handouts vom Dr. Birkasch, sind die schon komplett durch? Ich habe nämlich noch ein ganzes Packel in der Hand. Du hast noch keins, Herbert?
Ich auch noch keins.